Schönen guten Tag, mein Name ist Felix Lobrecht. Nachdem mein Podcast Gemischter Tag abgesetzt wurde, aus Gründen, habe ich jetzt einen neuen. Hier ist Gästekurve der Podcast, dicker, ohne Tommy Schmidt, dafür mit Christian Schiffer und Matthias Esch. Knickknack, dies, das. Viel Spaß.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 von Gästekurve, der Podcast. Ist Gemischtes Hack wirklich abgesetzt worden?
Hallo, nein, natürlich nicht.
Achso.
Entwarnung. So, what? Nein. Entwarnung.
Nee, ich höre das eh nicht. Also ich höre das nicht. Ehrlich aber nicht? Ich hätte es krass gefunden. Nee, ich höre wenige Podcasts.
Ja.
Ab und zu mal so einzelne Sachen, wo irgendwie Leute zu Gast sind, die ich interessant finde, und dann höre ich mir da so ein paar Folgen an. So Interview-Podcasts höre ich manchmal. Und tatsächlich Fest und Flauschig höre ich immer noch, ja.
Ah, okay.
Was hörst du so?
Ich höre immer noch Hack tatsächlich, also mit langer Unterbrechung. Ich habe mal, glaube ich, ein halbes Jahr oder so pausiert. Habe dann versucht, das danach nachzuholen, was ja gar nicht möglich ist. Du kannst ja nicht einen wöchentlichen Podcast, wo du 6 Monate ausgesetzt hast, das kriegst du gar nicht richtig hin. Habe dann einfach wieder angefangen, Hack zu hören. Hatte auch das Gefühl, ich habe gar nichts verpasst irgendwie. Dann höre ich freitags Baywatch Berlin. Hier Klaas Häufer-Umlauf, Jakob Lund und
oh ja, das höre ich auch ab und zu.
Und Thomas Schmidt. Und was höre ich denn noch? Let's Talk About Horror, wo ich auch schon 5 oder 6 Mal mitgemacht habe, der immer Horrorfilme bespricht. Das war es eigentlich. Und manchmal Lanz und Precht, aber nur wenn es nicht zu aufgeladen ist. Also jetzt die letzten Male irgendwie, es geht jetzt immer um so weltpolitische Sachen, wo ich mir immer denke, so, boah, das zieht natürlich dann auch nochmal ordentlich runter. Ich habe lieber, wenn die so grundsätzliche Sachen besprechen, so Thema
also
Geld,
du hörst sowas. Wirklich Lanz und Precht?
Ja.
Also du hörst das wirklich?
Ja.
Warum?
Weil
das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aus allen sonst genannten kann ich total verstehen, aber ich finde wirklich beide ganz schlimm.
Ehrlich?
Ja, wirklich. Also absolute, also Verachtung ist ein großes Wort, aber ja, doch habe ich für beide, wirklich für beide.
Ehrlich?
Wirklich, ich finde beide, das ist wirklich, da kommt sonst für mich noch Fabian Köster dran, den ich auch wirklich, also das sind Grüße. Wirklich so die einzigen 3 Menschen aus dem ganzen Medienbusiness, wo ich wirklich, das meine ich wirklich ernst. Ich finde alle 3 komplett unerträglich. Ich finde, dass Fabian Köster, sag ich jetzt ja einfach, ist ja egal, kann man ja hier sagen, so, ne?
Ja,
mache ich mich vielleicht auch unbeliebt, aber ist mir egal.
Ja,
Fabian Köster zum Beispiel, habe ich noch unserem Hörer Robert heute Morgen erklärt, müsste man darauf achten. Fabian Köster hat so einen Mund, als wäre er eine Schildkröte und würde versuchen, permanent eine Flasche mit dem Mund zu öffnen. Das sind so ganz komische Lippen, die sich immer so stülpen. So trockene Lippen. Das ist jetzt wahnsinnig oberflächlich.
Nee, geil.
Und eigentlich macht man das auch nicht unter Kollegen. Aber es geht mir einfach unfassbar auf den Sack, dass er da mit Jonas Hector seinen Köln ist so geil Podcast macht. Und ist in Ordnung irgendwie, dass er Friedrich Merz verarscht. Ist schön, dass das endlich mal jemand macht. Aber was ihm einfach überhaupt nicht bewusst ist und auch diesem ganzen Heute-Show-Konstrukt nicht, ist, dass das A einfach mal weitestgehend kompletter Boomer-Humor ist.
Ja.
Und B, die Politikverdrossenheit in Deutschland sowieso schon auf einem absoluten Tiefpunkt ist. Und dass das nicht besser wird, wenn man irgendwelche unvorbereiteten Politiker, ach so witzig, mit seinem Mikrofon bei irgendwelchen Veranstaltungen abgreift. Natürlich sehen die da doof aus. Was sollen die denn sagen?
Ja, sicher.
Und es wird nicht irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde, wir sind wirklich, ich fand das auch eine Zeit lang ganz witzig, aber wir sind echt an einem Punkt angekommen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Markus Lanz und Richard David Precht. Und deswegen finde ich die alle 3 echt absolut bescheiden, weil ich finde, wir sind wirklich an einem politischen Punkt in Deutschland angekommen, wo man auch mal anfangen könnte, irgendwie auch mal wieder zu sagen, dass die Rolle des Politikers vielleicht auch mal wieder ein besseres Licht gerückt werden könnte und aber auch Politiker anfangen könnten, mal nicht nur aus Angst vor Fehlern irgendwelche Plattitüden rauszuhauen, sondern sich wie von mir aus wie ein Kevin Kühnert oder so, sich auch mal was zu trauen und sich mal hinzustellen und auch mal was zu sagen, was unbequem ist. Das muss ja dann nicht direkt jedem gefallen, aber wenigstens haben Politiker Profil. Und das wird denen aber durch solche Leute wie Richard David Precht, Markus Lanz und Fabian Köster, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag sich die tagesaktuelle Politik in die Scheiße zu reden, wird das nicht besser. Und durch diese drei Leute wird die AfD nur noch stärker. Das ist meine Meinung dazu. Aber gut.
Sehr gut.
ja. Vielleicht auch ein bisschen undifferenziert jetzt, aber es musste auch mal raus. Also ich mag alle drei einfach nicht.
Also ich würde immer Abstriche machen, so, ich sehe halt, also Precht macht das ja alles, damit er mal vom Bücherschreiben rauskommt, ne, so der sitzt ja nur in der Keminate und schreibt da seine 800 Seiten dicken Wälzer, die man dann sich zu Weihnachten schenkt, wenn man den anderen nicht mag. und Lanz ist halt ein Typ, ich mochte ihn lange Zeit sehr gerne, also auch wirklich kritiklos gerne. Jetzt habe ich aber nochmal so die letzten zwei Wochen intensiv diese Talkshow gesehen in der Mediathek und muss wirklich sagen, also der wird immer mehr so zum Hardliner, der lässt Leute gar nicht mehr aussprechen.
Richtig.
Dann hat er jetzt denjenigen, den er komplett wegbügelt in der Sendung, den hat er immer direkt links neben sich. Das ist jetzt der gefürchtetste Sitz, ist jetzt direkt neben ihm. Da war vor kurzem ein CSU-Mann. Man kann jetzt von der CSU halten, was man will, aber ey, der Lanz hat den wirklich anderthalb Stunden gefoltert mit seinen anderen Gästen. Die ganze Zeit. Der arme Kerl, der konnte irgendwann nichts mehr sagen und hat gar nicht gemerkt, wie sich alles weiter zuzog um ihn. Und das ist dann auch kein Qualitätsjournalismus mehr.
Ja,
muss man
und das
leider
ist einfach
sagen.
Auch keine gute Interviewführung. Und genau das meine ich auch. Das beschreibst du sehr gut, finde ich. Weil das ist einfach komplett kontraproduktiv. Also ich finde es auf der anderen Seite auch total schwierig. Das macht Markus Lanz relativ wenig, soweit ich das verfolge. Dass zum Beispiel bei, wie heißt sie noch? Nicht Maybrit Illner, sondern die andere Talkshow-Politgröße, die andere Frau.
Maischberger.
Richtig, bei Sandra Maischberger sitzen ja unglaublich oft Leute auch aus der AfD, wo ich mir immer so denke, ach Mann, ey, muss das denn sein? Natürlich, klar, gibt es eine gewisse Ausgewogenheit und so, aber wenn man die jetzt natürlich ständig dann da einlädt, haben die auch immer ihr Forum. Okay, kann man drüber diskutieren, wie man will. Ja. Aber den Weg, den Markus Lanz wählt und die Politiker einzuladen, egal von welcher Partei, und die dann irgendwie zu roasten, wie auf so einem, also denke ich mir so, das ist doch irgendwie zu einfach. Also
das ist zu einfach.
Ja, und da entsteht natürlich, das gucken immer noch unglaublich viele Leute, und da entsteht natürlich ein Gesamteindruck von Politikern und Politikerinnen, dass das alles Idioten sind, so. Und das ist einfach eine Haltung, die sich auch auf das Meinungsbild in Deutschland total stark abfärbt.
Ja,
und
klar.
Die Politiker und Politikerinnen nehmen das natürlich auch an und denken sich nach so einem Interview, dann sage ich lieber nicht so irgendwie mal eine kühne These oder so, weil ich falle ja damit nur auf die Fresse. Und das ist so ein Prozess, der sich gegenseitig befeuert und der halt zu der aktuellen Situation geführt hat. Und deswegen, mich nervt das.
Ja, es macht halt nichts besser. Die ersten Jahre haben sie die AfD gar nicht zu Wort kommen lassen, weißt du? Haben sie über die AfD gesprochen, aber nie mit der AfD, was natürlich den Vorwurf dann irgendwann stark gemacht hat. Ja, ihr holt ja die Leute gar nicht ins Boot, über die ihr da sprecht und um die es da geht. Dann ist das Ganze irgendwann gekippt und jetzt so, eigentlich nach Corona wurde dann angefangen, gezielt die AfD immer einzuladen, so, und es ist halt immer dasselbe, ne? Sie können dir immer sagen, wogegen sie sind, so, sie haben einfach immer 10 Sachen, die sie abschaffen wollen, da sind sie sich einig, aber keiner von denen sagt konstruktiv, was sie denn quasi Positives machen können, wenn sie denn dann regieren sollten, so, das heißt, die sind die geborene Opposition, aber die werden nicht regieren können, also der, dieser Verdacht erhärtet sich. Und wenn die natürlich dann auf Leute treffen, wie Lanz, Maischberger, Illner, Anne Will, dann hier Hart aber Fair, wie heißt er, Louis Klamroth und so, dann wird das natürlich bei denen auch immer stärker, so diese Denke, die sind alle gleich, die wollen uns alle irgendwie bloßstellen. Und das hilft ja, die Fronten zu verhärten. Also von daher hast du vollkommen recht. Und bei Fabian Köster muss ich so viel sagen, ey, ich habe den bei Nightwash erlebt, da war der wirklich, da war der noch ein Küken. Und ist da aufgetreten und hatte
hat
so...
Hat er mit seinem Mund eine Flasche aufgemacht?
Der hat mit seinem Mund vor allem... Nein. Also erstmal hatten alle Mädels da wirklich spontan Milcheinschuss, weil der mit 16, 17 einfach so wahnsinnig süß aussah, wie so ein Elfjähriger. Weißt du?
Ach so, ich dachte, das geht jetzt in eine andere Richtung.
Nein, ja, okay, nee, der sah aus wie so der kleine Bruder, so, den man einfach gern hat, auf den man aufpasst, so. Und dann ist er auf die Bühne gegangen und das matchte halt nicht mit seiner äußeren Erscheinung. Er hatte nämlich so Texte, irgendwas zwischen Dieter Nuhr und Serdar Somuncu.
Und
das kannst du aber nicht machen, wenn du so der kleine süße Bengel bist, dann kannst du nicht irgendwie die Leute angehen wie Serdar und du kannst auch nicht so dieses doppelbödige, leicht rückständige haben, was Dieter Nuhr in seinen Texten hat. Das passt ja zu einem jungen Kerl nicht. Und deswegen war es mit Stand-up und Kabarett dann auch relativ zügig rum und ich weiß gar nicht, wie das dann kam. Auf einmal, zack, war der in der Heute-Show. Ja, und das macht er ja jetzt seit vielen Jahren.
Das ist ja auch alles ganz witzig gewesen und am Anfang und so, aber ja, ach, ist ja, doch egal. Komm, wir wechseln das Thema.
Ja. Gehen wir mal zu was ganz Leichtem, dem ersten.
Ja, wir haben ja, nee, das machen wir gleich. Wir haben ja einen Live-Auftritt, da müssen wir dringend nochmal irgendwie ein bisschen was zu sagen. Ja. Am 12. April im Kabarett Kö in Dortmund.
In Dortmund-Hörde, genau.
In Dortmund-Hörde, ne? Und da könnt ihr noch die Tickets am Kaufen
tun, ja, genau.
Da gibt es so einen Link, das schicken wir euch rum. Bislang haben wir schon ein paar Tickets verkauft, das ist aber auch noch ein bisschen Platz. Es gibt 3 Preiskategorien, die günstigste kostet ein Ticket 22 Euro. Wenn ihr so einen Special Place Platz haben wollt und auf so einer Empore sitzen wollt, kostet das 30 Euro ungefähr. Das müsst ihr euch gut überlegen. Kauft lieber die normalen Karten, weil sonst verarschen wir euch den ganzen Abend.
Kauft die normalen Karten, vielleicht gibt es ja ein paar Bonzen unter euch, so die Leute, die im Kino auch die teuersten Sitze nehmen oder auf dem Kreuzfahrtschiff ein ganzes Deck für sich alleine buchen, dann könnt ihr die Empore auch komplett kaufen, unseretwegen. Von da oben kann man uns sehr gut bewerfen, kleiner Lifehack.
Oh, yo, das stimmt natürlich, da hast du natürlich recht, ja.
Dafür ist es
ja
super.
Das stimmt, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr groß, dass man uns von da aus trifft.
Ja, da musst du gar nicht werfen können, das ist super.
Ja, oh, interessant. Lass mir nochmal durch den Kopf gehen. Auf jeden Fall gibt es dafür natürlich noch Tickets und wir würden uns sehr freuen über jeden Einzelnen von euch, der da vorbeikommt. Wir werden eine halbe Stunde, wollte ich schon sagen, aber es wird wohl etwas länger gehen.
Ja.
In der ersten Hälfte werden wir natürlich wie gewohnt, so wie wir es jetzt hier auch machen, jede Menge Dönekes reden.
Rumspacken, und, genau.
Rumspacken, das gefällt mir gut. Und in der zweiten Hälfte auch rumspacken mit Fußball.
So ist es.
Also so ist der Plan. Und ja, ich glaube, das wird ein schöner Abend. Kommt gerne vorbei. Dann gibt es natürlich noch ab dem 14. Juni 2024 daily, also täglich unseren Podcast zur Fußball-EM in Deutschland.
So, ganz genau.
Just an diesem Tag, an dem abends Deutschland gegen Schottland das Eröffnungsspiel der EM spielt, werden wir natürlich auch schon zu hören sein.
Ja, und, Mensch.
Ja. Und dann habe ich noch was auf meinem Zettel und dann können wir auch wieder hier rumspacken.
Ja.
Und zwar ein Gast, der mal bei uns war, Mario Rika.
Ja.
Hat ziemlich einen rausgehauen. Hast du das gesehen, Schiffi? Dieses Interview, das er mit Florian Wirtz gehabt hat.
Nein, muss ich ganz ehrlich sein.
Komm, dann spiele ich's vor. Pass auf, ich hab's hier gerade.
Spiel mal ab hier den Kram. Pass auf.
Sie hatten heute Besuch, ist das richtig?
Ja, genau.
Guck mal noch an. Nee?
Nee, das sind tatsächlich meine Eltern.
Ah! Oh Gott, was für ein Fettnäpfchen von mir. Gut, tut mir leid, liebe Grüße an die Eltern auf jeden Fall. Aber ich finde, sie sehen Fisch aus.
Oh, okay.
Also er hat die Eltern von Florian Wirtz fälschlicherweise mit den Großeltern verwechselt. So, jetzt haben wir ja in der Folge von, wo Sepp Kneißl bei uns war, darüber geredet, wie es so ist, als Field-Reporter zu arbeiten. Es ist schwierig. Also wirklich, es ist einer der schwierigsten Jobs in dieser Branche. Und das sieht man da ja. Du hast jetzt das Bild dazu nicht gesehen. Man muss echt fairerweise sagen, die Eltern von Florian Wirtz sehen wirklich aus wie Gandalf und seine Frau. Also die sind wirklich, nee, eigentlich stimmt der Vergleich nicht, weil der hat jetzt keine langen weißen Haare, sondern halt so eine Pläte. Also das ist ja, die sehen einfach wirklich einfach aus wie die Großeltern. Also man sieht die und denkt halt wirklich, es sind die Groß, wirklich. Also es ist wirklich überhaupt nicht falsch. Was der Kollege Mario Rika nicht wusste und was ich bis dato auch nicht wusste, dass Florian Wirtz, kein Scheiß, 8 Geschwister hat.
What?
Und wenn ich jetzt 9 Kinder hätte, würde ich auch schon mit 37, so alt werde ich bald,
würd's auch so aussehen, ne?
wie weiß ich nicht.
Die haben 9 Kinder bekommen?
Wie ein alter Mann. Die haben 9 Kinder bekommen.
Wow.
Und ja, das erklärt dann einiges. Und die Situation ist natürlich irgendwie, ich finde erstmal, dass Mario das super süß und sympathisch löst, so.
Gut gerettet
hat. Dann versucht noch zu sagen, sehen frisch aus. Naja, gut.
Geil.
Also, ja, aber es ist halt einfach, es passiert halt, dieser Job ist einfach sehr schwierig. So, jetzt hat...
Ja, natürlich.
Pass auf, die Geschichte geht noch weiter. Jetzt hat ein Podcast... der heißt Schnittstellenpass, dem ich folge auf Instagram, der ist hochgeladen und geschrieben Kreisliga C-Moderator. Dann habe ich darunter geschrieben, oh Leute, ey, Kreisliga C-Moderator ist vielleicht ein bisschen drüber, oder? Also ich meine, das kann doch jedem mal passieren, ne?
Ja.
So, jetzt ist was so Witziges passiert, weil in meinem Profil steht ja auch The Zone-Moderator, ist ja auch so. Und die Leute denken jetzt wahrscheinlich, ich trage auch eine Brille, Mario trägt auch eine Brille. Und wahrscheinlich haben die meisten Leute jetzt gedacht, ich hätte dieses Interview geführt. Und jetzt kriege ich seitdem jeden Tag Nachrichten dazu.
Nette Nachrichten, ja.
Ja.
Okay.
Also, oder auch die Kommentarspalte ist
kannst du davon eine vorlesen?
Ich lese mal ein bisschen was vor, ja. Also, Aaron... Ich lese auch immer gerne die Klarnamen vor oder die Usernamen, weil ich finde das so witzig, dass die Leute sich immer hinter dieser Anonymität des Internets verstecken.
Ja, ja.
Wenn man dann aber einen Screenshot hochlädt von irgendwelchen Nachrichten, wo wieder einer geschrieben hat, du bist ein Hurensohn, dann beschweren sich immer alle, wo ich mir so denke, Alter, Digga, du hast mich doch beleidigt.
Ja, sicher.
Jetzt halt das doch aus. Dass ich das veröffentliche, du kannst doch nicht einfach in mein Postfach kotzen und dann davon ausgehen, dass ich das nicht veröffentliche. Also was ist das, wenn man mir eine normale Nachricht schreibt, dann veröffentliche ich es ja logischerweise natürlich nicht.
Nein.
Aber
okay, komm, Eschi, jetzt wollen wir was hören.
Aaron Schwand, also das ist jetzt noch relativ...
Grüße!
Ist jetzt noch relativ harmlos... teilweise. Okay, nee, ich fange mit Nico an. Das ist schon ganz witzig. Der hat geschrieben, Bro, bleib locker, ehrlich, Kreisliga, dieses sehen aber noch frisch aus. Was ist das? So, und jetzt geht's los.
Okay.
Karim Bel-Arbi, 42,
Karim
natürlich eine... das ist natürlich eine Anspielung auf Karim Bel-Arabi von Bayer Leverkusen ehemals.
Okay, ja.
Aber es ist auch... so mittelwitzig, hat geschrieben, boah, ist das unangenehm, dann noch zu kommentieren. Und ein Gans-Emoji. wer denkt halt, ich wäre das.
Ja, ja, natürlich.
Dann schreibt Aaron Schwand, also ich bin so groß geworden, dass man immer fragt, ob es die Eltern sind. Alleine schon, damit man direkt mit einem Kompliment in eine Konversation startet, selbst wenn man davon ausgeht, dass, mit einem S, es seine Großeltern sind. Sowas darf einem professionellen Kommentator nicht passieren, sorry.
Ah, okay. Schön auch die Leute, die dir den Job erklären wollen, mutmaßlich, ne?
Richtig. Dann schreibt hier einer, du hast wenigstens frei geantwortet und nicht immer so eine abgelesene Scheiße wie bei den anderen. Ich fand das Video witzig und nicht peinlich. Fehler passieren, lass dich nicht ärgern.
Oh.
Und dann, es ist so geil, dass alle denken,
das
ich wäre das. Dann schreibt ein Elias, ach, nimm es mit Humor. In das Fettnäpfchen bist du reingetreten, also musst du wohl auch ein paar Witze über dich ergehen lassen. Die positive Seite, der Clip steigert deinen Bekanntheitsgrad.
Siehst du, Matthias, siehst doch mal so. Das macht dich jetzt bekannt.
Und dann schreibt einer Heulleise, dann schreibt einer Halsmaul. Dann habe ich so eine Nachricht von so einem Typen bekommen, der dann auch mit mir rumdiskutiert hat, dem ich natürlich auch erklärt habe, dass ich das nicht bin, dass ich das aber einfach, dass ich den Kollegen Mario Rieker einfach sehr gerne mag. Also ist auch so. Und dann hat er geschrieben, halt deinen Mund und so. Also,
Alter,
das Internet
Schwede.
Ist wirklich manchmal, also... Was ist denn los mit den Leuten? Also ich meine, es ist doch einfach krass. Nur ein witziges Video, oder nicht? Also
ja, also ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich jetzt nicht denke, du hast dieses Video gemacht. Ne? Wir müssen immer noch mal festhalten, da geht es um den Kollegen Mario Rieker und du kriegst jetzt einen Teil von dem Hate quasi ab.
Ja, ich will gar nicht wissen, was er für Nachrichten bekommen
eben,
hat.
Ja, bitte, vielleicht Bezug nehmen, Mario, wenn falls du es hörst, was bei dir so ankommt. Weil mir hat Luke mal tatsächlich Sachen gezeigt, die... Im Zuge dieses Shitstorms bei ihm gelandet sind, Sachen, die sie auch zur Anzeige gebracht haben, also die auf jeden Fall justiziabel sind. Ey, da waren auch Sachen dabei. Und wenn du auf die Profile gehst, dann sind das teilweise so ganz normale Leute, ne? So ganz, ganz, ganz liebe Menschen, also auf den ersten Blick, die dann aber Sachen ins Internet schmeißen. Ich verstehe auch nicht, was die Leute denken irgendwie. Ich meine, du bist mit einem Profil verbunden. So.
Ja, ja.
Du hast schlimme Sachen da reingeschrieben, was du demjenigen wünschst oder teilweise auch selber
machen.
Das geht
ja nicht einfach
machen
weg.
Willst mit demjenigen.
Also,
ja, eben.
Ja.
Und das geht nie wieder weg so. Und dass der sich das anguckt und natürlich, je nachdem wie der Wortlaut da ist, entscheidet, dass er das nicht mit sich machen lässt und oder ja, zumindest nicht unkommentiert lässt, das muss doch was bei den Leuten auslösen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und das hat das Internet halt wirklich nach oben gepusht. Ne? Also
und
so diese Haltung.
Ja, und es gibt es ganz oft, dass die Leute an einem Tag sowas schreiben wie, halt deine Fresse, du Wichser. Also ich krieg auch teilweise solche Nachrichten, wenn ich irgendwie was ganz anderes mache. Okay. So, also, keine Ahnung. Also nur manchmal schreiben Leute einfach auch so sowas. Es passiert jetzt nicht so oft, aber es beginnt, dass das ab und zu einfach passiert. Ja. Und dann vergeht aber ein Tag und dann schreiben sie was ganz Nettes. Wirklich. Immer so hintereinander. Das habe ich auch schon bei Leuten gesehen, die eine weitaus größere Reichweite haben als ich. Aber das scheint so normal zu sein. Und man denkt sich immer so, müsst ihr mal bei der Rapperin Nura aufs Profil gucken. Die lädt das immer hoch, auch in den Feed sogar. Also kann man nach wie vor sich das durchlesen. Großartig. Und so ist das auch. Also und man denkt immer so, was ist, wie schizophren seid ihr? Aber anscheinend muss da irgendwie manchmal Druck drauf raus und ich frage die Leute dann immer, ob sie mir das auch ins Gesicht sagen würden. Und da werden sie immer nachdenklich, weil die meisten sagen ja nee, ja.
Da werden sie nachdenklicher. Es war jetzt vor kurzem, ich glaube, war das American Idol? Auf jeden Fall so eine Ami-Casting-Show. Da ist eine Musikerin aufgetreten, das fand ich großartig, das wurde mir bei Instagram vorgeschlagen. Ist eine Musikerin aufgetreten mit Gitarre und hat einen sehr guten Song, also die konnte toll Gitarre spielen, toll singen, hat einen guten Song geschrieben aus Hate-Kommentaren unter ihren YouTube-Videos. Die hat die einfach gesammelt.
Geil.
Hat zusammengeschrieben, was sich halt gut reimt und so vom Rhythmus her passt und hat diese Sachen gesungen. Ey, das war ein so grandioser Song, aber wenn du auf die Sachen gehört hast einzeln, dann ist dir wirklich anders geworden. Was dieser Frau, da steht einfach so eine kleine, zierliche, harmlose Frau, was da Menschen bereit sind, irgendwie drunter zu schreiben. Ich meine, wie soll die denn die Leute irgendwie so provoziert haben? Also das ist schon ein ziemliches Armutszeugnis. Aber sie hat es halt geil rumgedreht, ne? Das ist halt die optimale Waffe, das dann für sich zu nutzen. Aber es macht ja trotzdem was mit demjenigen, der es abbekommt. Von daher, schreibt
sowas
bitte
nicht. Ja, ich glaube, die meisten... Nee, schreibt sowas bitte nicht. Auch wenn ich glaube, dass die meisten Leute, die sowas bekommen, einfach unglaublich... schnell abstumpfen, weil man sich einfach irgendwann so denkt, es ist ja einfach komplett lächerlich. Also es ist so.
Ist es ja auch.
Was soll das? Ja. Naja,
ist es auch. Ey, ich hatte unter meinen Nightwash-Sachen gab's auch schon mal recht krasse Geschichten. Also die meisten waren nett, wohlwollend. Dann haben schon mal welche geschrieben, so ist jetzt nicht mein Humor. So, okay, muss ja auch nicht. Aber dann gab's halt auch schon mal, und ein Typ hat mir mal eine Nachricht geschrieben, ich glaube, das war noch bei Facebook tatsächlich. Habe ich das schon mal erzählt? So ein ellenlanges Ding. Für mich sind sie ein Fisch.
Und da haben wir auch den nochmal den Folgentitel. Was? Nee, das hast du noch nie erzählt.
Für mich sind
Wieso?
Sie ein Fisch.
Wieso? Wie? Für mich? Was meint er denn?
Ja, pass auf. Ich habe eine Zeit lang Bushido nachgemacht und habe die Kategorie genannt Bushidos Tagebuch. In diesem Tagebuch saß Bushido fiktiv im Gefängnis. Der echte war nie im Gefängnis, muss ich jetzt aus juristischen Gründen sagen. Der war nie im Gefängnis. So. In meiner Parodie sitzt er aber im Knast und hat viel Zeit, über alles nachzudenken und schreibt abends in sein Tagebuch. So, das habe ich bei Nightwatch dann vorgetragen. Und mir war klar, dass die Bushido-Fans, und Bushido war 2009, als ich das gemacht habe, auf dem Peak seiner Karriere. So, der war der Rapper, der Popstar überhaupt in Deutschland. Es gab keinen Weg drumherum. Mir war klar, dass das polarisiert. So. Dann haben viele Bushido-Fans haben fiese Sachen geschrieben, die wir dann auch gelöscht haben, runtergenommen haben. Aber ein Typ hat sich gedacht, nein, jetzt reicht's. Und der hat sich hingesetzt. Ey, ich werde wirklich gucken, ob ich das finde, und dann lese ich das vor. Also heute nicht, aber ich muss bei Facebook gucken. Es ist bestimmt noch da irgendwo. Ey, der hat sich so viel Mühe gegeben. Das Ding ist ellenlang. Ich bin da durchgescrollt. Allein das Scrollen hat gedauert. Und es fing an mit: Herr Schiffer, für mich sind Sie ein Fisch. So. Und dann hat er mir erstmal die Karriere von Bushido zusammengefasst, wie so ein Buchklappentext, dass es der größte Musiker Deutschlands ist.
Okay.
Und was der alles ertragen musste, um dahin zu kommen, wo er ist. Ach, was Arme, heute wissen wir auch, dass es Bullshit ist. So, damals wurde der halt noch von den Abu Chakas beschützt.
Stimmt.
Kam erschwerend hinzu. Ja, und dann war ich laut seiner Herleitung jemand, der einfach nur vom Fame eines prominenten Menschen abschöpfen will. Und das macht mich zu einem wirbellosen Organismus. Ich habe kein Rückgrat. Was hat kein Rückgrat? Ein Fisch.
Okay, ja gut.
Für mich sind Sie ein Fisch. Also es war eine richtig schöne Herleitung. Das war auch einigermaßen gut geschrieben, also jetzt kein so Pöbel-Kommentar. Und dem habe ich tatsächlich dann geantwortet. So nach dem Motto, vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich habe ihn dann auch gesiezt, weil er hat mich ja auch höflich gesiezt.
Ja.
Habe ihm dann geschrieben, ich werde darüber nachdenken. Was Sie schreiben, ist in sich schlüssig, das kann Ihnen keiner nehmen. Wenn Sie gern Bushido hören, machen Sie das auch gerne weiterhin. Ich höre zeitweise auch Bushido, lustigerweise. Ja, und dann bin ich für Sie jetzt ein Fisch. Alles in Ordnung. Lieben Gruß, Christian Schiffer. So, weil ich echt dachte, so okay, Hut ab, so geht's auch. Ganz großartig, für mich sind
das
Sie ein Fisch.
Das ist ja geil.
Aber so viel Mühe, so viel Mühe gegeben, weil Leute, die da drunter schreiben, so du Hurensohn, so, ja, das ist halt keine Leistung. So, das kann man machen, das ist halt immer noch überflüssig. Aber wenn jemand sich die Mühe gibt und auch nicht öffentlich, sondern mir schön bei persönlichen Nachrichten das zu schicken, ganz großartig. Und hier dieser Hate-Kommentar über Hör mal Fußball damals. Wir seien drei geifernde Dorftrottel, die nichts kennen außerhalb der Welt ihres Dorfes. So, ach, toll.
Ja, das ist halt so. Aber ich meine, es ist auch immer ein gutes Zeichen. Also wenn man sowas bekommt, dann macht man auch irgendwie was Richtiges. Ja, weil man löst was aus bei Menschen. Ist doch schön, ja. wir haben übrigens, wo du das gerade sagst, das habe ich noch gar nicht vorgelesen, ist auch schon richtig lange her, am 8. März eine E-Mail bekommen. Die müsstest du auch bekommen haben, von Niklas A., also von Lucien Legat.
Von Lucien natürlich, ja.
Ja, der schreibt immer E-Mails.
Das der schreibt immer E-Mails, auch recht lang, gut formuliert. Also von Lucien bekommt man immer Mails tatsächlich, ja.
Also zum Beispiel schreibt er, am Ende sollte als Antwort irgendwas Richtung, dann macht ihr doch ein Social-Media-Profil, weil das hat er anscheinend nicht, kommen, setzt es eine Kaiser-5-Eisenstollen-Blutgrätsche auf Kopfhöhe. So hart, dass selbst Paulo Guerrero und Tim Wiese von übertriebener Härte sprechen würden. Also anscheinend hat er was gegen Social Media, aber er will trotzdem zu unserem Live-Auftritt kommen. Da schließt sich der Kreis, wie das mir jetzt gerade eingefallen. Du kannst jederzeit Tickets kaufen. Noch sind alle drei Kategorien verfügbar. Haut rein, macht es wie Lucien Legat und seid dabei bei unserem Live-Auftritt.
Lucien Legat, der reist dann extra tatsächlich aus Hannover an.
Wie weit ist denn das Hannover-Dortmund? Das geht, glaube ich, ne?
Das geht noch so, aber das dürften auch, also 1,5 Stunden bestimmt, ja, dürften das sein, ja. Naja,
verrückt.
Freuen wir uns.
Wir machen, ja, also darüber freuen wir uns auf jeden Fall, seid dabei, das wäre schön. Jetzt machen wir mal ganz kurz Werbung und dann, Schiffer, packen wir ein richtig heißes Eisen an. Das haben wir vorher gar nicht mehr miteinander besprechen können. Denn die deutsche Nationalmannschaft ist ja jetzt wieder dran. Der MILF-Hunter ist im Einsatz. Mhm. Der kann uns jetzt auch direkt mal in die Werbung bringen und einen kleinen Teaser machen, worüber wir gleich sprechen. Und ich sag nur, die Farbe Pink wird eine entscheidende Rolle spielen.
So, meine Damen und Herren, jetzt hören wir gemeinsam Werbung hier bei Gästekurve, unter anderem auch für das pinke Away-Trikot zur Heim-EM. Findet den Fehler.
Und da sind wir auch schon wieder aus der Werbung. Ich würde jetzt gerne erstmal irgendwas von Pink auf die Playlist packen. Aber ich kenne mich, ich habe das hier gerade ihre Spotify-Seite geöffnet. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Pink.
Nee?
Kannst du mir da, nee. Also ich die, diese Songs,
Was? Mhm, ich habe die live gesehen. Ich bin noch eine Zeit lang mit Steffi, Grüße, mit meiner Schulfreundin Steffi. Nach dem Abi haben wir uns quasi besprochen, wie schaffen wir das jetzt, dass man sich nicht ganz aus den Augen verliert. Und dann meinte sie so, ja hör mal, du magst doch auch Konzerte und so Zeug. Ja, und sie halt auch. Und dann haben wir gesagt, pass auf, wir gehen jetzt 1 bis 2 Mal im Jahr auf Konzerte. Wir suchen immer abwechselnd aus, wo es hingeht und der andere muss mit. Also wir suchen jetzt nicht extra was aus, was der andere jetzt bewusst nicht gut findet, aber so Sachen, wo jetzt jemand anderes bei uns sagen würde, na, da musst du alleine hin. Und dann kam von ihr nämlich Pink in der, wie heißt sie, König Pilsener Arena in Oberhausen.
Oberhausen, ja.
Und damals war das Album, wie hieß denn dieses Album? Da war hier dieses So, so what, I'm still a rockstar. Funhouse. Funhouse hieß das.
Habe ich überhaupt keine Ahnung von, ja.
Funhouse. Und das war ein großartiges Album tatsächlich. Die macht die ganze Zeit, also es ging 2 Stunden das Konzert, was ich jetzt auch nicht gedacht hätte bei ihr. 2 Stunden auf die 12, so viele Hits tatsächlich dabei. Und dann war noch so ein, dann war noch so ein Artistik-Teil dabei. Die hat sich dann so von der Decke mit so Bändern abgeseilt. Das hätte jetzt für mich nicht sein müssen. Aber du hast aber gemerkt, dass es vielen.
Das ist ein geiler Satz in dem Zusammenhang. Aber das hätte für mich wie so ein Konzertrezept. Das hätte für mich nicht sein müssen, 3 von 5 Sternen.
Das hätte
Sterne.
Für mich nicht sein müssen, aber der Fabian Köster und ich, wir haben uns beömmelt. Genau.
Der macht da bestimmt bald, ist der mal eingeladen in den Podcast.
Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall, großartiges Konzert von einer fantastischen Sängerin, die wirklich unglaublich Stimmung macht und viel, viel Freude macht. Und ich wünsche mir, wenn wir Pink sagen, dann hätte ich gerne Bitter Pill.
Okay. Habe ich glaube schon gehört den Song, aber da bin ich irgendwie.
Nee, warte, Just Like a Pill. Bitter Pill ist von Motley Crue.
Das kenne ich. Just Like a Pill.
Jo, Just Like a Pill. Bitter Pill ist leider Motley Crue, die machen wir nicht auf die Playlist.
Das ist ein bisschen anders. Okay, kommt auf die Gästekurve-Schlager-Playlist. Dann machen wir jetzt die galante Überleitung zum Thema Fußball. Und zwar gab es ja zur WM 2006 den grandiosen, ich fand den wirklich gut, Song Zeit, dass sich was dreht von Herbert Grönemeyer.
Ja.
Jetzt haben Soho Bani und Ericsson das Ganze gecovert, das packe ich auch mal auf die Playlist. Ich finde, es ist überraschend gut geworden. Also eine neue Version von Zeit, dass sich was dreht, packe ich auch mal auf die Playlist, könnt ihr euch anhören. Und wie ich heute erfahren habe, aber ich glaube, diesen Song gibt es noch nicht, wird es auch einen offiziellen EM-Song geben, gesungen von, wie heißt die? Leonie heißt sie, von Popstar Leonie.
Oh, okay.
Aber ich glaube, den Song gibt es noch nicht. Ja. Also da wird also auch was kommen. Und was ich damit natürlich meine, jetzt kommen wir jetzt auf dieses Trikot. Alles fügt sich im Moment jetzt passend auch dazu, dass wir am 21. März aufnehmen, vor der letzten Länderspielpause, die es in dieser Saison geht. Alles geht in Richtung EM. Jetzt mal so ganz grob erstmal gefragt, hast du denn Bock auf die EM?
Lustigerweise ja. Absolut.
Ja, also, ne, schon, oder?
Also, ja,
geht mir auch so. Ja.
Hängt auch mit der letzten WM zusammen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die uns allen ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Freude gemacht hat, aufgrund des Austragungsortes, dann auch das Sportliche natürlich vom DFB, ja. Naja. Und deswegen hat man jetzt irgendwie, also ich habe total Lust drauf. Ich kann noch gar, also ich habe noch immer nicht realisiert, dass es eine Heim-EM ist, dass sie bei uns stattfindet.
Ja, ist irgendwie komisch, ne? Ja.
Irgendwie, das kriege ich noch nicht so ganz auf die Kette, aber ich habe tatsächlich Bock und jetzt habe ich mir den Kader angesehen für die nächsten Spiele, zumindest fürs Frankreich-Spiel
gegen,
am Samstag.
Genau, Holland, Frankreich und Holland, genau.
Genau, und wen der gute Julian, unser lieber Milfand, hat er alles nominiert hat und muss sagen, Donnerwetter, ich wüsste keinen Bundestrainer, unter dem der Kader so der Aktualität geschuldet wäre und so jung wäre. Das hätte kein Jogi gemacht, das hätte auch bestimmt kein Rudi gemacht und auch kein Klinsi gemacht. Also der Milfand
können wir ja
legt,
alle
legt
mal
vor.
Hören. Können wir ja alle mal, also Herr Klinsmann, hätten
ja?
Sie denn zum Beispiel Toni Kroos zurückgeholt?
Steht das Mikrofon an oder muss ich irgendwo anders reinsprechen, oder? Ach so. Hallo?
Ja, okay, komm, dann fragen wir Herrn Löw, der Klinsmann hat noch technische Probleme. Herr
ja,
Löw, hätten Sie denn den Toni Kroos zurückgeholt?
Ja, so, da muss man ganz zurückgehen in der Historie und einfach mal schauen, wie hat sich Toni Kroos schon verhalten in der Nationalmannschaft. Vor dem Hintergrund muss man ganz klar sagen, für mich wäre er immer, sagen wir mal, eine Alternative gewesen. Er ist jemand, der einen hammerharten Schuss hat. Er ist jemand, der eine hammergeile Frisur hat. Er ist jemand, der einen hammerzutätowierten Arm hat. Das sind alles Sachen, die wir in der Nationalmannschaft brauchen, weil die kein anderer hat. Und deswegen ist der Toni für uns alternativlos wichtig, ist meine Meinung. Klar.
Okay. Dann ist ja noch Dennis Undaff nominiert worden. Rudi Völler, fragen wir da mal. Hätten Sie Dennis Undaff nominiert vom VfB Stuttgart?
Weiß ich nicht. Ist mir schon wieder alles zu negativ. Hätten Sie, könnten Sie, würden Sie, das ganze Konjunktiv-Scheiße, das ist bei mir. Ich bin ein Macher. Ich rede nicht im Konjunktiv. Ich habe den Konjunktiv, habe ich abgeschafft. Weißt du, du hast deine drei Weize getrunken, 21.03., 9 Uhr morgens, der Esch hat seine drei Weize getrunken. Schön für dich, freut mich. Tschüss.
Okay. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, was man daraus macht, aber tatsächlich ist es interessant, wie du es sagst. Also wenn wir zum Beispiel mal stellvertretend ins Mittelfeld gucken, Chris Führig vom VfB Stuttgart nominiert, Pascal Groß aus der Premier League, Ilkay Gündoğan, auch natürlich eine solide Entscheidung vom FC Barcelona, auch crazy, Ilkay Gündoğan vom FC Barcelona und Toni Kroos von Real Madrid werden wahrscheinlich dieses Mittelfeldpärchen
auch
bilden.
Witzig,
das ist auch mal eine Ansage. Jamal Musiala wird davor spielen mit Florian Wirtz, mit seinen unfassbar alten Eltern. und dann dann hast du natürlich Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim, spielt eine überragende Bundesliga-Saison, aber noch kein einziges Länderspiel. Das ist natürlich schon krass, jetzt so mal jemanden zu nominieren, so kurz vor der EM.
Ja.
Niklas Füllkrug, ich denke, der wird gesetzt sein, genau wie Kai Havertz mit seinen Eseln, der spielt eine sensationelle Saison für den
Kai Havertz. Kai Havertz got the ball in the midfield. Ja, das ist jetzt nur noch Kai Havertz für mich, weil die britischen Kommentatoren kriegen halt Kai Havertz nicht hin, aber Kai Havertz klingt so viel geiler, das ist so ein Marvel-Superheld. Großartig.
Ja, Thomas Müller natürlich immer noch dabei und dann eben Dennis
Undaff.
Also,
das
kann man schon so machen. Also,
Beste, ne? Auch dabei.
Niklas Beste, ja, allerdings nicht dabei, weil er sich verletzt hat. Also, der wird
am
ausfallen. Am Bart, genau. Und Robert Andrich habe ich noch vergessen von Bayer Leverkusen.
Robert Andrich.
Bislang an. Jawohl. Ein Länderspiel, das ist auf jeden Fall jemand, dem würde ich nicht gerne nachts im Wald begegnen, wenn der sauer ist, weil ich glaube, der macht dich fertig. Also, das ist einer,
der kann richtig zu
lang und im Moment einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga, also und Maximilian Mittelstädt übrigens vom VfB Stuttgart auch wird eventuell sein erstes Länderspiel machen. Also da sind schon einige Überraschungen dabei, auch genauso Waldemar Anton und eigentlich der Kollege Pavlovic vom FC Bayern auch, aber der hat sich auch verletzt, deswegen
19 Jährchen jung, der kleine Pavlovich, ey. Aber groß, was für ein geiler Kader ist das. Ey, früher unter Yogi, da musstest du zwei, drei Spielzeiten mindestens bei Dortmund, wenn nicht besser sogar noch bei den Bayern spielen, dass du überhaupt in Frage kamst. So, und jetzt mittlerweile, ja. Also der Milfhunter guckt wirklich, der guckt bei den Leverkusenern, bei den Stuttgartern, bei Heidenheim. Das ist irgendwie, das finde ich sehr sympathisch an ihm.
Ja, also ich muss sagen, ich finde das auch, auf jeden Fall gut. Ich glaube, Hansi Flick hat es damals auch schon so ein bisschen probiert, aber er hat es ja irgendwie übertrieben. Also er hat irgendwie, das war dann so, es gab gar keine feste Abwehrformation. So ein bisschen gibt es dieses Problem immer noch, weil jetzt hast du halt Mats Hummels nicht nominiert.
Ja, ja.
Boah, ich finde, das ist, weiß ich nicht, also es ist undankbar, weil ich glaube, es ist jetzt nicht die Schuld von Mats Hummels, dass er von Edin Terzic nicht mehr aufgestellt wird. Nee. Man munkelt auch, dass er seinen Vertrag beim BVB nicht verlängert und dass dann eher solche Gründe hat. Das ist für ihn natürlich richtig bitter, weil wenn er keine Spielpraxis hat, kann er halt auch nicht bei der EM spielen. Er performt jetzt trotzdem dann, wenn er spielt, vor allem auch in der Champions League, aber zuletzt auch in der Liga, performt er gut für Borussia Dortmund, aber er wird wohl diesen EM-Zug, wird er nicht drauf springen. Und da muss man sich halt schon fragen, okay, wenn jetzt ein Mats Hummels nicht dabei ist, wer spielt denn dann da in Verteidigung? Das ist dann wahrscheinlich Jean Tata.
Jean Tata.
Jean Tata. Jean Tata.
Oder für alle anderen, Jonathan Tah.
Und Antonio Rüdiger natürlich. Und Antonio Rüdiger spielt bei Real Madrid eigentlich immer zuverlässig und gut, aber als Nationalspieler klappt es meistens nicht so gut. Also vielleicht nimmt der Hummels doch noch mit, weil er hat eigentlich, da gibt es noch Robin Koch von Eintracht Frankfurt, aber das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig, warum er den mitnimmt. Ich glaube, da testet er nochmal und vielleicht nimmt er dann am Ende doch Hummels mit all seiner Erfahrung mit und so. Wird spannend auf jeden Fall. Also aber du hast recht, der Milfhunter traut sich was.
Der Milfhunter traut sich was. Also ich würde den Hummels tatsächlich mitnehmen. Dann hast du du Neuer, Müller, Hummels quasi aus der Weltmeistermannschaft als Säulen, weißt du, so die älteren weisen Herrschaften. Und drumherum können die jungen Wilden dann hoffentlich ihre Leistung abrufen. Bei Antonio Rüdiger muss ich dir total recht geben. Das ist so ein Phänomen, ähnlich wie es bei Timo Werner eine ganz lange Zeit war. Timo Werner war auch so ein Typ, Leipzig-Trikot aus, Deutschland-Trikot an und alles vergessen. Und bei Antonio Rüdiger hast du es zeitweise auch, obwohl der bei Real teilweise Weltklasse abrufen kann. Ne? Verstehe ich. Ich verstehe sowas nicht. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, bei Timo Werner ist das so, dass er in der Nationalmannschaft ein Sprachproblem hat. Also das kann ich mir nicht anders...
Nur in der Nationalmannschaft. Aber bei den Leipzigern damals, da lief alles rund.
Nee, ja. Ich glaube, dass er sich inzwischen einfach im Englischen wohler fühlt. Also es ist einfach, das Deutsche ist einfach, weiß ich nicht. Das ist einfach, ich stelle mir das auch so vor, du stehst dann auf dem Platz und dann ist es laut im Stadion und dann rufst du dir natürlich auch bestimmte Dinge zu. Und wenn da jetzt solche Worte dabei sind wie Steilpass, oder so. Das ist halt...
Steilpass, ja, stimmt.
Das und, ist halt, ich meine, okay, es ist nicht so ein klassisches Fußballkommando, aber es ist, also ich glaube, da hat er Probleme mit.
Und hier bei Tottenham ruft er einfach 4-5 Mal im Spiel, I have no balls, I have no balls. Und die Engländer alle so, what the fuck's wrong with him?
Man muss übrigens sagen, ich folge einer Seite auf Instagram, das ist ein ganz bekannter englischer Podcast. Oh, ja, dazu können wir demnächst auch mehr sagen, denn wir werden uns dem englischen Fußballmarkt aus Gründen, die wir demnächst hier nennen, auch etwas näher noch annehmen. Wir freuen uns sehr darauf, da kommen auch coole Sachen. Es geht richtig vorwärts hier mit unserem Podcast, das freut uns. Können wir schon mal andeuten und mehr dann dazu. Aber ich folge einer Seite oder einem Podcast, das heißt Man in Blazers. So, das ist ein ganz bekannter englischer Premier League Podcast. Und die laden regelmäßig auch auf Instagram Videos hoch, wie sie sich über Timo Werner lustig machen. Weil er hat schon wirklich die Eigenart, total komplizierte Tore zu schießen, wo man immer so denkt, hä,
völlig
wie hat er den denn? Ja, wie hat er den denn jetzt reinbekommen? Aber so, wenn er alleine vorm Tor steht und das Tor ist leer, dann eher nicht so. Also, ja. Es ist ganz kurios. Dann gibt er halt auch immer sehr süße Interviews auf Englisch und so. Also ich glaube, er hat wirklich einen interessanten Stand in England. Und ich glaube, in der Summe ist er dort sehr beliebt. Spielt er jetzt für Tottenham und ja also interessanter Spieler.
Ausgeliehen, ne?
Ja, aber der wird definitiv nicht dabei sein bei der EM. Also das würde ich ausschließen.
Nee,
ja.
glaube ich auch nicht. Also dafür ist er dann doch nicht so in der Form, die sich der Milfhunter wahrscheinlich wünschen würde. Aber die haben
und der spielt auch so mit so richtigen Mittelstürmern, so großen Kanten wie Niklas Füllkrug oder Dennis Undav. Ja, Dennis ist ein bisschen kleiner, aber auch, ja. auch kantiger Mittelstürmer. Also ja. Also.
Aber die haben den ja schon verarscht, als der zu Chelsea kam. Ne? Da ging das Ganze ja schon los. Und deswegen haben sich viele so, also das ist so eine Häme gewesen am Anfang, als er zu den Spurs kam. Aber ich glaube, jetzt so mittlerweile hat er sich ganz gut etabliert. Ne? Also sich jetzt also nur noch lustig zu machen über ihn, glaube ich, das fällt jetzt wahrscheinlich schwerer.
In England ist es ein großes Kompliment, wenn die Fans einen eigenen Fangesang für dich entwickeln.
Ja, ja.
Und es gibt einen, packen wir auch mal auf die Playlist, gibt einen Song, der irgendwie aufgrund eines TikTok-Trends, der ist eigentlich schon total alt, der Song, wieder total aktuell geworden ist. Und das ist Murder on the Dance Floor. Und die Tottenham-Fans,
Sophie Alice Baxter,
richtig, haben das umgedichtet. It's Werner on the Dance Floor. Was ich sehr lustig finde. Und das singen die halt immer, wenn der dann halt irgendwie immer so ein bisschen hektisch rumrennt. Und ja, ich glaube, der ist schon irgendwie geil. Beliebt auf seine Art. Ja, das ist einfach eine lustige Entwicklung. So, jetzt bleibt natürlich noch übrig an großen Themen dieses Trikot.
Ja, oi.
Jetzt hast du denn das Video gesehen, das Jungformat, die größte Werbeagentur Deutschlands erstellt?
Natürlich war es wieder Jung von Matt, das war irgendwie klar. Wusste ich nicht bis jetzt gerade, aber es macht total Sinn. Es ist deren Bildsprache, es ist auch deren Humor, deren Kniff, auf Dinge zuzugehen. Ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz gut gelöst. Das ist gut gemacht.
Schon, ne?
Die greifen halt die Stimmung auf, die Leute gerade gefühlt haben. Ne? So dieses, und was sagst du zu dem Trikot und überhaupt, was ist eigentlich so richtig deutsch? Ne? Also so dieses ein bisschen auf der Suche sein, Identitätsstiftende zu suchen, das haben sie wunderbar aufgefangen. Ne? Ich finde auch schön, dass die dass die Mannschaft selber kurz drin vorkommt, dass der Milfhunter kurz zu sehen ist. So da kommt ja dieser Effekt quasi, wo die Zeit so verlangsamt wird. Ne?
Mhm.
Also ich fand das ziemlich gut. Das Ganze fängt in einem Berliner Späti an. Auch da muss man sagen, okay, also das ist jetzt mal nicht auf Hochglanz, sondern da, wo der Fußballfan sich halt so allgemein rumtreibt, wo der normale Mensch halt unterwegs ist, sofern er in Berlin unterwegs ist. Mir hat das gut gefallen. Das war jetzt mal nicht so eine etwas realitätsferne Hochglanzkampagne, sondern genau so muss man es eigentlich machen. Jetzt ist nur die Frage, wirst du dir für 150 Tacken dieses pinke Away-Trikot zulegen?
Nee.
Ja, das ist doch ehrlich.
Nee, auf keinen Fall. Also,
Schön ist es nicht, ne?
Ja, also es ist halt so schwierig, ne? Es ist halt dann halt so eine Diskussion irgendwie, ist das jetzt ein gutes Zeichen auch, was dahinter steckt und das Ganze ja auch verstärken soll, ist, dass einfach die Schwelle zu einem möglichen Coming-out von, egal ob jetzt von Fußballern oder in anderen Bereichen, dass das niederschwelliger wird und dass das alles nicht mehr so ein Tabuthema ist, dass es auch völlig okay ist, Männer pinke Trikots tragen können und so. Es ist doch, finde ich, relativ gruselig, dass auch jeder von uns in seinem Umfeld Menschen hat, die sagen, das geht gar nicht und das ist ja peinlich. Ich kann mich noch erinnern, dass du total wegweisend mal eine Zeit lang, ich glaube, von Lacoste so ein pinkes Poloshirt immer auf der Arbeit anhattest. War das so, oder? Oder war das rosa?
Ich weiß nicht mehr. Ich habe relativ grelle Polohemden zu der Zeit angehabt. Ich hatte so ein Babyblaues, so ein ganz, ganz widerliches Babyblau.
Das sah aber sehr cool aus, ja.
Oh, vielen Dank. Damals hast du dich immer drüber lustig gemacht. Naja,
ja, ich wollte gerade sagen, also, und ich war damals auch noch so in meiner toxischen Männlichkeit gefangen. Der Schäfer, da kommt er wieder aus seiner Kölner Kellerwohnung.
Ja. Kölner Kellerwohnung, hallo?
Ja, weiß ich nicht, mir ist jetzt nichts eingefallen. ja, nee, und das ist halt genau der Punkt. Also es gibt ja einfach so, also wir beide, glaube ich, sind schon so mit so einem Bild irgendwie aufgewachsen. Ach, ein Mann kann doch kein pinkes Hemd tragen. Ja, so.
Natürlich.
Also, das ist natürlich totaler Quatsch. So,
ganz komische Dinge, die da noch aus Kindheit und Jugend übrig sind. Und toxische Männlichkeit ist auf jeden Fall das Stichwort. Bei vielen aber so ausgeprägt, dass sie das tatsächlich völlig schamlos kundtun jetzt. Ne? Und vor allem, wo ist das Sportliche mit einem pinken Trikot verbunden? Jetzt lass die mal Europameister werden in ihrem pinken Trikot. Dann sind aber alle sowas von ruhig. Ne? Also da muss man wirklich mal die Kirche im Dorf lassen. Ob das jetzt pink ist oder gelb oder grau, es ist doch scheiße. Egal.
Aber ich schwöre, es wird irgendwie, also was mich, es ist halt so wieder so eine schwierige Debatte, weil es erinnert mich natürlich dann wieder an diese Geschichte bei der WM mit dieser One Love Binde. Und natürlich wird Andi das sich gedacht haben bei dem Meeting mit Jung van Matt. So, da sitzen Leute an einem Tisch, die sagen, wir müssen das irgendwie aufgreifen und wir müssen irgendwie ein Zeichen setzen. Jetzt ist aber das Problem, alles, was aus Marketing Gründen als Zeichen verwendet wird, ist dann halt auch nur so ein halbes Zeichen. Wenn du versuchst, mit einer Haltung Geld zu verdienen,
kannst
du machen, aber das hat immer natürlich auch ein Geschmäckle. Und jetzt stell dir mal vor, in diesem pinken Trikot, also normalerweise ist das ja so, dass du dann gerade in der Situation bei der Heim-EM und so spielst du natürlich das Eröffnungsspiel in deinem Heimtrikot und so weiter und so fort. Und das ist weiß. Das heißt, nur wenn du gegen einen Gegner spielst, dessen normales Trikot auch weiß ist und dann glaube ich, da gibt es so eine Regelung, dass immer ein Team darf immer entscheiden, welches Trikot beide tragen. Mhm. Also da darfst du immer wählen. Ich glaube, es wird irgendwie immer so gelost, in so und so vielen Spielen bist du heim, also stehst du vorne in der Paarung und in so und so vielen hinten und ich glaube, in denen du hinten stehst, also als Heimteam, genau, glaube ich, darfst du entscheiden, welche Trikots sind. Irgendwie so ist das. Das heißt aber, irgendwann wird es dazu kommen, und da wird der DFB sich natürlich für einsetzen. Die machen ja nicht so ein Trikot, was dann im Turnier nicht getragen wird. Also die werden das mindestens einmal tragen wollen. Dafür ist es auch zu teuer. Einmal werden sie es wohl tragen. Und jetzt stell dir mal vor, sie verlieren dieses Spiel.
Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Was da dann wieder los ist, ne? Also dann ist das wieder so, oh, das ist wieder typisch und so. Es wird halt dann wieder sehr lange über dieses Trikot geredet werden und so. Es ist vielleicht eine richtige Idee oder so, es ist halt die Frage, was dann im Sommer so ein bisschen daraus wird. Niemand hat halt Bock wieder auf so eine verkopfte Diskussion wie um diese One-Love-Binde, wo man sich gedacht hat, mein Gott, Alter, das ist nur eine Binde. Und diese Mauern, die müssen fallen und die werden aber nicht fallen, oder vielleicht wird das leichter mit so einem Trikot und so einer Aktion, aber generell müssen einfach irgendwelche Fußballfunktionäre ihrer alten weißen Männer Ansichten da vergessen und auch Frauen gibt es, die sowas, also diese Aktion da von Nancy Faeser mit der Binde habe ich auch, also das ist ja, sie hat sich auch direkt das Trikot gekauft und das dann so hochgehalten und so, und das weiß ich, das ist genau das, was mich dann so nervt, wenn ich mir so denke, natürlich ist das irgendwie. Aber sie macht es ja, also man hat halt den Eindruck, sie macht es eher für sich als jetzt für die Message.
Ja, natürlich. So, also bei Nancy Faeser muss man ganz klar sagen, also für Gott und Nancy Faeser gilt, ihre Wege sind unergründlich, ne? Das versteht keiner. Dass du, während du Innenministerin bist, versuchst, in Hessen Ministerpräsidentin zu werden, parallel, und dann halt auch den dazugehörigen Wahlkampf machen möchtest, um dann zu merken bei der Wahl, die Hessen wollen das wohl nicht so, dann, ich habe ja noch ein Amt, und dann nahtlos wieder zurückzugehen, das ist halt nur Nancy Faeser möglich. Und so halt auch diese Aktion mit der Binde, mit dem Trikot jetzt. Da ist ganz viel Selbstinszenierung.
Und dabei. Weil wir sie als Politikerin so scheiße finden, ist der nächste Gast in unserem Podcast Fabian Köst.
Ja, hier ist er.
Fabian.
Kann man den nachmachen? Oh, ist schwer, glaube ich, ne?
Das ist schwer, ja. Nee, also ich.
Was war das denn?
Ich weiß es nicht, das kam gerade so. Ich weiß es nicht. Ich weiß.
Alter Mann mit Nasenproblem.
Alter Mann mit Nasenproblem. Also in 40 Jahren habe ich die beste Fabian Köster-Imitation auf dem Markt, auf jeden Fall.
Ach komm, zum Schluss der Folge reden wir noch über einen alten Mann mit Nasenproblem. Das wollten wir nämlich unbedingt machen. Und da können wir diese Folge abrunden. Achso, bevor wir vielleicht beide noch einen Tipp abgeben zu Deutschland gegen Holland und Deutschland gegen Frankreich. Komm, das machen wir auch noch ganz schnell. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, Deutschland gegen Frankreich, das verlieren wir. Verliert Deutschland, oder? Ja.
1-2.
Ja, hätte ich auch gesagt. Und Deutschland gegen Holland, da sage ich jetzt einfach mal, das gewinnen die.
Das gewinnen wir 3-1.
Ja, ist super. Schließe ich mich mal an. Bin gespannt, wie das wird. So, und jetzt zum Schluss noch zu einem alten Mann mit Nasenproblemen. Es geht um Jan Delay.
Yo, Digga, pass mir ab.
Dir war es ein besonderes Bedürfnis, dass ich nochmal, was wir schon mal aufnahmen, aber niemals jemand hören konnte, ein bisschen über Jan Delay sprechen und über seinen musikalischen Werdegang.
Disco also, Number One!
Genau, weil wir haben eine wunderschöne Tonspur aufgenommen, die wir dann nicht nehmen konnten wegen technischer Probleme.
Holt jetzt alles
zu weit aus, das sind alles Details. Auf jeden Fall, bis dahin hatten wir einen wunderschönen Musik-Talk über Jan Delay, weil der Matthias verschiedene Stationen seines Lebens immer an Jan Delay-Songs oder Alben festmachen konnte. Das fand ich so interessant. Du hast immer gesagt, ja, und dann kam der und der Song raus, zu dem Zeitpunkt habe ich das und das gemacht. Und dann war ich da und da und dann hat er das und das Album gebracht. Das fand ich so interessant daran. Ah. Das ist wie, ja, es war so eine Musik-Lebensbiografie. Hat mir gut gefallen.
Ja, also was ich ja meine, was tatsächlich ein einschneidendes Album im Weg von Jan Delay war, war 2007 Mercedes Dance. Das war nämlich das erste Album, was er zusammen gemacht hat.
Großartig.
Mit Disco Number One.
Ja.
Und also da waren sehr gute Songs drauf, wie zum Beispiel Kartoffeln. Das wurde dann auch, das wurde dann auch sehr bekannt und so. Und ich war zu dieser Zeit gerade habe ich mit meinem Studium angefangen und hing also so in Marburg rum, hatte sehr viel Kontakt zu meiner Schwester, die damals in Stuttgart gewohnt hat, und wir fanden irgendwie beide dieses Album gut und haben uns viel darüber unterhalten und wollten dann auch unbedingt mal zusammen auf ein Jan Delay-Konzert, haben das aber irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Jan Delay live habe ich dann erst gesehen, als er wieder für die absoluten Beginner performt hat. Und da war ich dann mit meiner Frau im Dortmund im Westfalenpark bei einem absolute Beginner-Konzert. Das war
sehr
ziemlich gut, muss ich sagen. Das war echt gut. Das hat mir wirklich gefallen. So, und jetzt wird es nämlich interessant. Danach kam nämlich 2009 das Album Wir Kinder vom Bahnhof Soul. Und da waren unglaublich gute Songs drauf, wie zum Beispiel Rave Against the Machine. Den packen wir auch mal auf die Playlist. Der ist nämlich überhaupt nicht so bekannt. Veröffentlicht wurde aber als Single unter anderem der Song Oh Johnny, und der ist wirklich scheiße.
Oh Johnny, warum hast du kein Gewissen?
Ja, schwierig.
Und das hat mich wirklich, oder zum Beispiel auch großartiger Song B-Boys and Disco Girls. Also da war wirklich, das hat mir gute Laune gemacht. Das war so Musik, die ich morgens zum Aufstehen gehört habe. Und also wenn ich um 14 Uhr aufgestanden bin in meiner Studentenzeit und
zur ersten Vorlesung des Tages gegangen.
Dann doch mal zur ersten Vorlesung geschlappt bin durch Marburg. Auf welcher Straße habe ich denn gewohnt? Stiftstraße, glaube ich. Da gab es schon Zigarettenautomaten. Das war ganz schlimm für mich, weil zu der Zeit habe ich relativ viel geraucht. Und es ist mir, glaube ich, zweimal passiert, dass ich, damals musste man noch so EC-Karte,
ich
weiß gar nicht mehr genau, aber EC-Karte in
das
Zigarettenautomaten
stecken.
Oh,
war das eine fiese Phase.
Mir ist es
das
zweimal
hat doch kein Mensch
passiert,
gerafft.
dass ich so betrunken war, dass ich die IC-Karte im, weil der da war direkt vor meiner Wohnung, die IC-Karte im Zigarettenautomat habe stecken lassen.
Oh, scheiße,
lassen.
Ja, ja.
Und dann war die halt da drin, ne? Und du konntest die dann natürlich nicht mehr benutzen, um Geld abzuheben. Und beim ersten Mal hatte ich voll den Schock, bin dann auch total bescheuert, weil Marburg ist, also gerade der Stadtteil, wo ich gewohnt habe, Ockershausen hieß der. Das ist wirklich echt beschaulich da. Also es ist quasi wie so ein Dorf einfach, aber direkt an der Stadt dran. Aber es ist halt alles total klein, da passiert nichts. Also konntest du auch dein Auto unabgeschlossen vorm Haus stehen lassen.
Ja,
und
geil, ne?
Das erste Mal hatte ich voll den Schock. Und hab gedacht, fuck, meine EC-Karte, ich habe eh so wenig Geld. Hoffentlich hat das Konto keiner leer geräumt.
Ei, ja.
Was für ein Blödsinn.
Das waren damals alles so die Gedanken, ja klar.
Ja, hat natürlich keiner gemacht, es hat kein einziger Cent gefehlt. Und dann habe ich dann also die EC-Karte geholt und beim zweiten Mal war ich schon ganz entspannt und dachte so, ach, meine EC-Karte steckt wohl noch im Zigarettenautomaten. Ja, und in dieser Zeit habe ich sehr viel Jan Delay gehört. So, und dann wurde es merkwürdig. Dann ja. Hat er sich ja, dann gab es da noch eine Live-Platte. Dann, ja, und dann hat er das Album Hammer und Michel gemacht.
Boah, ja, es müssen das, halt auch immer die Wortspiele sein, ne?
Ja, und da waren sowas drauf wie, sie kann nicht tanzen und so. Das war irgendwie, das war gar nichts. Und dann wurde es noch schlimmer und dann kam St. Pauli. Ah, ja, St. Ja, Pauli ja. Brennt nach Licht. Was für eine Scheiße.
Was für eine Scheiße.
Was für eine Scheiße.
Aber so richtig grandiose Sachen gemacht zwischendurch, ne?
Ja, und dann kam noch, hatte hier Grün-Weiße Liebe einen Song für Werder Bremen gemacht.
Für Werder, genau.
Den können wir auch
genau.
Mal auf die Playlist packen, weil das ist ja schließlich ein Fußballsong. Und dann kam halt die Beginner wieder und dann wurde es wieder besser. Also
boah,
so
ey, Ahnma, ich weiß noch, was los war, als Ahnma rauskam, das Musikvideo in Schwarz-Weiß und vor allem die Entscheidung, sich als ältere Hamburger Hip-Hop-Kombo die jüngste und erfolgreichste Hamburger Hip-Hop-Kombo mit ins Boot zu holen, von 187 hier, den Jizzes. Alter Schwede. Und da ist die sehr geile Line drin, jeder, der mich disste, ist bereits Geschichte. Und genau ja. So ist es. Von sämtlichen ja, Rappern, stimmt. Harten Rappern, die ihn damals in der Hochphase der Beginner, als die neu waren, die ihn da gedisst haben, die sind heute Paketzusteller. Nicht, dass das ein schlechter Job ist, aber wenn du mal Rapper warst mit Millionen und mit Weibern und so weiter, dann ist DHL-Truck fahren, fühlt sich anders
schwierig.
An wahrscheinlich.
Ja, stimmt. Interessanter Punkt. Ja, 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 aber auf jeden Fall könnt ihr euch gerne auch mal durch diese musikalische Reise von
großartig. Jan Delay. Hast du dieses Reggae-Album auch gehört?
Ach, das
hier?
Ist auch eine Scheiße gewesen.
Searching for the Young Soul Rebels, da sind Sachen drauf wie, ich will nicht, dass ihr meine Lieder singt.
Nee, das ist auch Mist.
Das ist alles
das
nix, ist ne?
Mist. Also weiß ich nicht, was da so, dann frage ich mich auch immer so, was hat den denn da geritten? Also da wird er ja wahrscheinlich, ja. Der war ja tatsächlich dann auf Jamaika und wahrscheinlich ist das irgendwie so entstanden, kann ich mir auch anders nicht erklären.
Ja,
also,
der ist ja relativ gut mit Gentleman befreundet hier, mit
Tilman
Otto aus Köln-Deutz.
Tilman Otto, ne?
Ja. Ja. Und die haben sich auf Jamaika hingesetzt und naja, sagen wir, wie es ist. Ich glaube, da war ganz viel Cannabis in der Blutbahn.
Birne weggekifft einfach.
Birne weggeraucht. Ja. Und dann kam der zurück nach Hamburg, hat bei 7 Grad, die es in Hamburg ja immer gefühlt sind, und Nieselregen, hat er sich gedacht, ey Scheiße, ich hol Jamaika jetzt nach Hamburg, Digga. Und hat sich dann hingesetzt und ja, der Rest ist Geschichte. Naja.
Ja. Also,
gut, haben wir das nachgeholt?
Das war nix. Haben wir das nochmal nachgeholt, ja. Ein paar Songs davon packen wir auf die Playlist. Könnt ihr euch gerne anhören, euch austoben.
Yes.
Und wir wünschen viel Spaß bei der Länderspielpause. Das war so eine richtig klassische Länderspielpause. Pausenfolge.
Ja, ja, ja.
Weißt du, wir sind so ein bisschen
raus, bisschen zurückschalten.
Genau, wir sind so ein bisschen, laid back, bisschen durch so. Und dann muss man ja sagen, wenn das dann nämlich vorbei ist, dann kommt der Wahnsinn. Dann kommt die Schlussphase in der Fußball-Bundesliga. Bayer Leverkusen, werden sie Meister, werden sie nicht Meister? Gibt es eigentlich das Finale im Wembley, Dortmund gegen Bayern, was der absolute Wahnsinn wäre? Dortmund
das
spielt dann
krass.
Das Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Ich werde im Stadion sein, freue mich sehr drauf. Und ja, dann kommt die richtig geile Zeit. Vorher können wir noch mal ein bisschen durchatmen. Und das ist auch total absurd, muss man sagen, wie das jetzt liegt, weil Das Osterwochenende ist dann das erste Bundesliga-Wochenende nach der Länderspielpause.
Stimmt.
Es wird aber freitags nicht gespielt, weil halt das Feiertag ist. Und samstags gibt es Bayern gegen Dortmund. Also
das ist
wirklich irre. Also,
und drei Sonntagsspiele wieder, ne? Ah, schön.
Ja. Also da passiert was. Da könnt ihr euch drauf freuen, das besprechen wir dann nächste Woche. Bis dahin, was hat nochmal immer Ulrich Wickert gesagt? Bleiben Sie uns gewogen?
Bleiben Sie uns gewogen, ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht.
So sieht's aus.